Ich möchte auch alle im Namen Jesu begrüßen und bevor ich zur Predigt komme, noch etwas in eigene Sache. Wir sitzen regelmäßig als Jugendleiter, als Teenie-Jungschau-Ameiseleiter zusammen in verschiedenen Gruppen und besprechen verschiedene Anliegen, welche die Gemeinde hat oder Probleme, welche wir innerhalb der Jugend erkennen. Und wir haben hier vorher eine Norm eingesegnet. Wir haben ihn vor der Gemeinde gebracht, weil wir abhängig sind. Die Eltern sind abhängig von uns als Gemeinde, von unseren Gebeten. Und unsere Kinder werden wirklich mit sehr viel konfrontiert. Vieles, ich sage jetzt mal so, was die Eltern gar nicht wissen. In der Schule geht sehr viel, was die Eltern, wenn sie es wissen, wenn sie wussten, was da alles läuft, dann würden sie sagen, oh, schicke meine Kinder lieber gar nicht mehr in die Schule, ja. Ja, und trotzdem, wir sind in dieser Welt, wir leben in dieser Welt und wir sind berufen, da ein Licht und ein Zeugnis zu sein. Aber es gibt wirklich Probleme, zum Beispiel heute durch den ganzen Internet. Durch den ganzen Internet sind unsere Kinder mit so viel Information gefüllt, wo teilweise gar nicht wahr sind. Sie sind mit Informationen gefüllt in jungem Alter, zum Beispiel Pornografie. Das ist so, sag ich mal, das ist so ein großes Problem, was viele gar nicht vorstellen können. Und das ist überall im Internet. Viele Christen, wir stellen unser Fernseher raus, weil es halt nicht gut ist, aber der Internet ist da und viel mehr Probleme hineinbringt. Und zum Beispiel momentan gibt es ein Spiel, oder es ist kein Spiel, es ist eigentlich damals, früher gab es die Gläserrücken und jetzt gibt es in der Schule, das ist durch Twitter, durch verschiedene Art und Weise. Charlie Challenge heißt das. So ein Bild da. Und wir haben ein Gespräch mit gewissen Eltern gehabt, wo ihre Kinder damit konfrontiert worden sind. Und nicht anders, genau gleich wie beim Gläserrücken, man ruft da einen Dämon herbei und fragt ihn, ob er da ist. Und dann soll dieser Bleistift sich bewegen. Ja. Wir denken, ja gut, für die einen ist es ein Spiel, für die einen meinen, es ist lustig, aber das sind die Sachen, wo unsere Kinder konfrontiert werden. Ich habe meinen Sohn gestern gefragt, du, kennst du das? Er so, ja. Ah ja, okay, gut zu wissen. Ja. Also wir merken, es ist wichtig, dass wir sensibel sind gegenüber unseren Kindern. Dass wir das Gespräch suchen. Und ich will eure Eltern auch motivieren. Kommt zu uns als Jugendleiter, als Teenie-Leiter, wenn ihr Probleme habt. Wenn ihr meint, diese und jene Thema sollte man auch in der Gemeinde besprechen. Dieses und jenes Thema sollte man innerhalb der Jugend mal besprechen. Weil es ist halt leider so, manchmal braucht es einen Fremden, der das genau das Gleiche sagt wie Papa und Mama, ja. Es ist so. Und kommt auch zu uns und stellt Frage, du, was sind momentan so Probleme, die unsere Kinder so beschäftigen? Ich habe mal mit dem Vater geredet und es ging um Internet und ich habe ihm kurz gezeigt, was so alles im Internet läuft. Und er war schockiert, er wusste es nicht. Und wir öffnen unsere Türe für so Sachen, ja, und unsere Kinder brauchen das Internet in der Schule und so weiter. Aber wie gehen wir damit um? Deshalb, wir wollen für unsere Kinder beten. Wir wollen unsere Kinder im Gebet tragen, aber wir wollen auch unsere Gemeinde, für unsere Gemeinde beten, dass die Gemeinde geistlich wächst. Dass unsere Kinder in dieser Gemeinde ein geistliches Zuhause finden und sich in junger Alter bekehren. Das als Anliegen für euch als Gemeinde und als Eltern. Ich möchte aber, bevor wir zur Botschaft gehen, nochmal mit uns beten. Herr, danke, dass dein Heiliger Geist gegenwärtig ist, dass du zu uns redest, Herr. Dass du eine Botschaft für uns heute Morgen hast. Wir nehmen ja gemeinsam jetzt Jesaja 53 durch. Es geht um dich, Herr Jesus. Der Weg, welcher du gegangen bist, für uns, damit wir leben können, Herr. Und Herr, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunde aus deinem Gesetz. Das, was du gemeint hast, Herr. Amen. Ja, Jesaja 52 ab Vers 13 und der gesamte Jesaja 52 und Jesaja 53. Es ist ein sehr langer Kapitel. Ihr denkt vielleicht, wow, so viel werden wir heute Morgen durchnehmen. Ja, wir werden es, aber wir werden nur die Oberfläche berühren. Dieses Kapitel ist so tief, wir können wahrscheinlich in der Gemeinde ein ganzes Jahr über diese Kapitel predigen. So tief ist diese Kapitel und trotzdem wollen wir als Gemeinde heute diese ganze Kapitel anschauen. Johannes sagt uns in Johannes Kapitel 21, Vers 25, in Bezug auf unseren Herrn, und da sagt er am Schluss diese Verse: Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Wenn man alles aufschreiben wollte, was Jesus auf Erde vollbracht hat, was Jesus vollbracht hat vom Anbeginn der Schöpfung, würden alle Bücher es nicht fassen können. Es zeigt die Größe unseres Herrn Jesus Christus. Und eine dieser Geschichte oder diese Predigte, welche nicht aufgeschrieben worden sind, ist diese Rede nach der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus auf dem Weg nach Emmaus. Ich denke, viele von uns hätten es gewünscht, dass diese Rede, dieses Gespräch mit diesen zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, wo man es aufnehmen konnte. Oder mindestens in der Bibel, dass es da wäre. Lass uns kurz öffnen in Lukas Kapitel 24. Und Jesus hat ja Zeit. Er ist auf dem Weg nach Emmaus, ein längerer Weg von Jerusalem. Und er spricht zu diese beiden. Und Vers 25 und 26, da lesen wir: Und er sprach zu ihnen: O, ihr Unverständige und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Jesus sagt ihnen nach seiner Auferstehung, sie waren traurig, sagen: Musste nicht der Christus dies leiden? Ihr Juden, ihr müsst es wissen, was Jesus durchmachen wird, was der Messias durchmachen wird, dann, wenn er auf Erden kommt. Und er sagt, Vers 25: O, ihr Unverständige und um Herzen zu träge, ihr habt den ganzen Wort Gottes. Und Jesus hat im 1. Mose angefangen und ging durch eine ganze Schrift. Und ich denke, wo er viel Zeit nahm, war den Prophet Jesaja. Und wir haben schon über Faszination biblische Prophetie geredet in Bezug auf Jesaja 7. Und was geht es da, Jesaja 7? Ist gut, dann kann ich nächstes Mal nochmal Jesaja 7 predigen, ja. Also Jesaja 7 geht es um die Jungfraugeburt. Und Jesaja hat ja ungefähr 700 Jahre vor Christus geschrieben. Und es ist faszinierend zu sehen, wenn man das ganze Prophetie hineinschaut. Die große Propheten, in die Jugend nehmen wir momentan Daniel durch. Zu sehen, wie das Wort Gottes sich wortwörtlich erfüllt. Schlussendlich ist es so, wer denkt, muss glauben. Wer denkt, muss glauben. Ja, es ist ein Gabe Gottes, es ist ein Geschenk Gottes. Aber wenn wir das Wort Gottes ganz rational, ganz objektiv hineinlesen und forschen, müssen wir einfach sagen, ja, dieses Buch hat Recht. Ich kann es glauben oder nicht. Aber objektiv gesehen hat das Wort Gottes Recht. Und dann liegt es bei mir. Will ich glauben oder nicht? Jesaja prophezeit sehr viel, 700 vor Christus. Und welche Jesaja kritisieren und sagen, es ist viel später geschrieben worden. Gott sei Dank, er schützt sein Wort, er behütet sein Wort. Und am Staatsgründung Israels 1948 werden Schriftrolle gefunden in einer Höhle in Qumran am Toten Meer. Und in dieser Höhle findet man das ganze Jesaja-Rolle. Ihr könnt diese Rolle heute noch bestaunen im Israel-Museum in Jerusalem. Wir finden den ganzen Jesaja-Rolle so, wie wir es im hebräischen Alten Testament heute haben. 2000 Jahre später, das gleiche Wort. Gottes Wort ist wahr. In Jesaja, wir haben verschiedene messianische Prophezeiungen. Prophezeiungen, wo es um den zukünftigen Messias geht. Und viel um den leidenden Messias. Jesaja Kapitel 7 geht es um die Jungfraugeburt. In Jesaja Kapitel 8 ist die Verheißung des Immanuel. Immanuel, was heißt Immanuel? Gott mit uns. Der, der kommen wird, wird Gott mit uns, bei uns sein. Jesaja 8. In Jesaja 9 haben wir eine Prophezeiung in Bezug auf die Geburt des Immanuels. Jesaja 11 haben wir eine Prophezeiung in Bezug auf Erneuerung der davidischen Dynastie. Weil der König kommt aus der David-Dynastie. Der König, unser Herr. In Jesaja 40 haben wir in Bezug auf Jesus den Predigt des Johannes. Nochmal 700 Jahre vorher, ja. In Jesaja 42 geht es um der Diener Jahwes. In Jesaja 49 geht es um die Entmutigung des Dieners. Das, was wir auch in Jesaja 53 lesen. In Jesaja 50 geht es um die Ausbildung des Dieners, also der Messias. In Jesaja 52 und 53 über das Leiden des Gottesknechtes. Und Jesaja 61 geht es um Mission des Dieners. Wo kommt Jesaja 61 nochmal vor? Im Neuen Testament. Jesus liest Jesaja 61 in der Synagoge in Nazareth. Kein Buch des Alten Testaments wird so viel Mal erwähnt wie das Jesaja-Buch im Neuen Testament. Insgesamt 65 Mal wird Jesaja zitiert im Neuen Testament. Er ist mit Abstand am häufigsten zitierten alttestamentlicher Prophet. Jesaja bei Name wird im Neuen Testament 20 Mal erwähnt. Und ja, Jesaja ist nicht immer so einfach zu verstehen. Habt ihr mal Jesaja komplett durchgelesen? Ich hoffe, ja. Und ihr habt wahrscheinlich gemerkt, ja, Jesaja ist schwer. Nicht alles so einfach, ja, wo ordne ich was ein? Das Wort Gottes ist nicht immer so einfach zu verstehen. Das braucht immer wieder Forschen, Lesen. Und so mehr ich etwas lese, so mehr ich es forsche, so mehr erkenne ich auch, was Gott mir durch diesen Text, was er damals und uns heute sagen will. Was war seine Botschaft? Was ist seine Botschaft? Jesaja 53. Martin Luther hat gesagt in Bezug auf diese Kapitel, jeder Christ soll es auswendig können. Jeder Christ soll diese Kapitel auswendig können. Es ist nicht so ein langer Kapitel, schlussendlich 12 Verse plus noch 3 Verse aus 52 sind es 15 Verse. Ja, ich weiß, es ist nicht so einfach auswendig lernen, stimmt's? Ich treffe mich regelmäßig mit Baumannen und wir wollen gerne Bibelverse auswendig lernen und ich sage euch eins, es kommt nicht rein, ja. Und trotzdem, wir sollten es machen. Es steht, du sollst es deine Kinder einschärfen. Und Hebräisch wird in diesem Vers, in 5. Mose Kapitel 6 benutzt, Leschanen. Und Leschanen heißt auswendig. Sie sollen es auswendig können. Und wer? Die Kinder. Und wir gehen als Eltern und als Erwachsene, als Vorbild voran. Okay, also nächste Mal Jesaja 53 auswendig. Ja? Jesaja 53 können wir auch als das erste Evangelium sehen. Matthäus, Markus und Lukas sind dann die nächsten. Matthäus der zweite, Markus dritte, Lukas vierte und Johannes fünfte Evangelium. Jesaja 53 fasst das ganze Evangelium zusammen. Und deshalb, wir können über Jesaja 53 sehr lang predigen. Interessanter Gedanke zu Jesaja 53. Und nebenbei, Jesaja 53 hat 66 Kapitel. Wie viele Bücher hat das Wort Gottes? 66, ja. Die ersten 39 Kapitel vom Jesaja geht es um, das Hauptgedanke ist Gericht. Das Alte Testament hat 39 Bücher. Die letzten 27 Kapitel geht es um Heil, Erlösung. Gleich wie im Neuen Testament. Eine gleiche Botschaft. Auch das Neue Testament hat 27 Bücher. Die letzten 27 Kapitel kann man in 3x9 Kapitel einteilen. Die ersten 9 Kapitel geht es um Befreiung aus der Gefangenschaft. Und von Kapitel 49 bis 57 geht es um der Knecht des Herrn, die Leiden des Knechtes des Herrn. Und dann 58 und 66 die künftige Herrlichkeit des Volkes Gottes. Und die letzten 27 Kapitel geht es um Heil, um Gnade, um das, was noch kommt. Der Mittel der letzten 27 Kapitel ist Jesaja 53. Genau der Mittel. Und der Mittel dieser 12 Versen sind Vers 6 und 7. Wir alle irrten umher wie Schafen. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen unter aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Das ist Botschaft. Das ist das frohe Botschaft. Ja, Kapitel 53 ist nicht einfach. Es ist sehr hart. Und wir werden sehen auch, wie faszinierend dieses Kapitel ist. Aber so nebenbei, Jesaja 53 wird in Israel, in der Synagogen, auch Synagogen weltweit nicht gelesen. Interessanterweise. Ein junger Mann hat mir am Freitag in der Jugendstunde gefragt, du, stimmt das, dass Jesaja 53 in der jüdischen Bibel nicht vorkommt? Sagt einer, das sei ferne. Also eins müssen wir wissen. Das Wort Gottes ist im Judentum heilig. Das Wort Gottes wird mit sehr viel Ehrfurcht begegnet. Auch teilweise, trotzdem, dass kein Glaube da ist, wird es trotzdem mit Ehrfurcht begegnet. Und man will kein Buchstab verändern. Ihr werdet heute nicht eine Bibel, eine alttestamentliche Bibel in hebräischer Sprache finden, der auf heutige Sprache übersetzt oder geschrieben wurde. Gibt es nicht. Nein, das Wort ist heilig. Kein Buchstab wird verändert. Also nochmal, Jesaja 53 ist im Wort Gottes. Auch in der hebräischen Bibel. Aber es wird, so wie auch verschiedene andere Kapitel des Alten Testaments, nicht am Schabbat in der Synagoge gelesen. Und ich denke, Jesaja 53, es hat einen Grund. Kein Kapitel der Bibel ist so christozentrisch, so messianisch wie Jesaja 53. Kein Kapitel der Bibel. Kein Kapitel der Bibel zeigt so klar auf Jesus Christus, unser Erlöser, wie Jesaja 53. Und ich sage mal so, es darf einfach nicht stimmen. Darum lesen wir es lieber nicht. Aber es ist nicht so, dass man in Israel nicht liest. Zum Beispiel in der Schule bei uns, in Israel hat man Bibelkunde, in der normalen Schule. Da geht man durch den Alten Testament, durch die fünf Bücher Mose vor allem, aber auch die verschiedenen Geschichtsbücher. Und unter anderem haben wir auch Jesaja 53 lesen müssen. Und auch, das war ein Teil der Abiturprüfung. Aber es wird dann anders ausgelegt. Anders ausgelegt, als so, wie wir es verstehen würden. Es wird ausgelegt, dass der Knecht des Herrn in Jesaja 53 ist nicht der Messias, ist nicht irgendeine Person, sondern dieser Knecht ist Israel. Und so haben wir es auch in der Schule gelernt. Und wir haben einen Schüler gehabt, der war ein bisschen provokant. Das war nicht ich. Und der war provokant und er hat die Lehrerin gesagt, ja, weißt du, ich glaube, das hat mit Jesus zu tun. Und er war Jude und er hat eigentlich gar nicht geglaubt, aber er wollte ihm etwas anderes sagen. Ja. Und er sagt, ich glaube, es hat mit Jesus zu tun. Die Lehrerin war ein bisschen überrascht, weil das hat sie eher von mir erwartet. Und ja, aber ihr seht, auch in Israel gibt es viele, die erkennen, nein, es passt nicht zu Israel. Aber tatsächlich, und das müssen wir einfach sehen, zum Beispiel Jesaja 45, Vers 4. Da steht, in Bezug auf das Knecht des Herrn, wegen meines Knechtes Jakob und Israels, meines Auserwählten, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Also da ist der Knecht des Herrn das Volk Israel. Der Knecht des Herrn wird auch als Israel gesehen, aber das kommt immer vom Kontext drauf an. In anderer Stelle, zum Beispiel Jesaja, also in unserem Text, habe ich Jesaja 42, Vers 1, da steht, siehe mein Knecht, denn ich halte meine Auserwählte, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Und da geht es um den Knecht des Herrn, um Jesus, um der Gesalbte. In Jesaja 52, Vers 13, da lesen wir, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Da geht es nicht ums Volk Israel, wir werden das nachher noch im Text sehen. Da geht es um einen Knecht, der noch kommen muss. Da geht es um den Messias. Und wenn Jesus die Jünger auf dem Weg nach Emmaus sagt, habt ihr keine Glaube? Glaubt ihr nicht mehr das, was der Propheten geschrieben haben? Und eins müssen wir auch wissen, damals, die Leute kannten ihre Bibel teilweise auswendig. Es war nicht fremd, dass ein Zwölfjähriger großer Teil des Alten Testaments auswendig kannte im Judentum. Es war normal. Wenn Jesus im Tempel in Jerusalem ist mit 12 Jahren, was macht er da? Er stellt Fragen. Er stellt die gelehrte Frage anhand des Wort Gottes, welche er, es ist jetzt schwer zu verstehen, ja, er ist Sohn Gottes, er hat den Geist Gottes in sich, er wächst aber trotzdem als Kind auf und wird erzogen und wird auch von seinen Eltern im Wort erzogen. Und in der Synagoge stellt er Fragen. In der rabbinischen Literatur, nochmal, wird der Knecht des Herrn als Israel gesehen. Aber interessant, zur Zeit der Jesus. Und noch 100 Jahre später, also bis 300 Jahre später, war es ganz klar, der Knecht des Herrn in Jesaja 52 und 53 ist der zukünftige Erlöser. In der Übersetzungen zu Aramäisch, das heißt in Hebräisch Targumim, und das waren nicht nur Übersetzungen, das waren auch noch, die haben gerade ihre Ergänzungen noch dazugegeben. Es waren jüdische Übersetzungen und dann in Jesaja 52, wenn es steht, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, haben sie gleich den Titel Messias hinzugefügt. Also siehe, mein Knecht, der Messias. So haben sie es hinzugefügt. Also ganz klar, die Juden damals verstanden, in Jesaja 52 kommt der Messias, der zukünftige Erlöser. Und darum ist diese Prophezeiung auch so faszinierend. Und wir können es wirklich sagen, es ist das erste Evangelium. Das ganze Evangelium, diese frohe Botschaft wird da in Jesaja 53 zusammengefasst. Und nochmal, wenn ich Jesaja 53 sage, dann meine ich ab Vers 13 von Jesaja 52, okay? Wir können diesen Text in 5 teilen. In 5 Teilen, der erste Teil, Vers 13 und 15, ist eigentlich eine Zusammenfassung von Kapitel 53. Und da geht es um die Erniedrigung und Erhöhung des Messias. Es wird angekündigt. Vers 1 bis 3, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Vers 4 bis 6, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Vers 7 bis 9, nochmal, ich nehme nur eine kurze Zusammenfassung, ja. Vers 7 bis 9, der vierte Teil, er tat seinen Mund nicht auf. Und Vers 10 bis 12, so wollte ihn der Herr zerschlagen. Es ist ein hartes Wort und wir werden sehen, der Herr wollte ihn zerschlagen. Vers 13 bis 15, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Das ist eine Zusammenfassung vom Evangelium. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Diese Ausdrücke erhoben, erhöht, sind welche Ausdrücke? Sind Ausdrücke, welche wir in Bezug auf Gott benutzen. In Jesaja Kapitel 6, da ist Jesaja in gewisser Hinsicht in der Gegenwart Gottes. Und genau da kommen diese Ausdrücke, erhoben, erhöht. Es werden göttliche Ausdrücke benutzt, um den Knecht des Herrn zu beschreiben. Durch den ganzen Alten Testament können wir immer wieder die dreieinige Gott sehen. Es beginnt schon in der Schöpfung. Und in Jesaja kommt, in gewissen Kapitel kommt, der dreieinige Gott in ein Kapitel und einmal sogar in ein Vers. Und da sehen wir, dieser Knecht, der kommt. Er ist nicht irgendjemand. Er ist nicht irgendein Knecht. Nein, er ist erhoben, er ist erhöht. Er ist göttlich. Er ist ein Teil der dreieinige Gott. Erhoben und erhöht. Auch an Botschaft in Bezug auf seine Auferstehung, seine Auferweckung, seine Himmelsfahrt. Eine Botschaft, er wird siegen. Dass der Knecht ist bestimmt, seine Bestimmung ist zu siegen. Zu siegen. Er wird sehr hoch sein. Spricht von Sitzen zur rechten Hand Gottes. Dieser Knecht, der kommt, er wird einen Sieg bringen. Seine Handel wird schlussendlich dazu bringen, dass er dass sehr hoch sein wird. Und Vers 14. Von einem Extrem zum anderen. In Vers 14 geht es um ganz was anderes. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so ein Stalt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes. Und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Diese Person, dieser Knecht des Herrn, der so erhoben ist, der so über alles ist, er wird als Mensch kommen. Er wird entstellt werden. Sein Anblick wird nicht faszinierend sein. Er wird Demütigung erleiden. Er wird etwas durchmachen. Durch diese Worte verstehen wir, sein Leib, sein ganzes Aussehen wird durch Menschenhandel verunstaltet. Sein Leib war so schwer verunstaltet worden, dass er nicht mehr länger menschlich aussah. Das ist das, was unser Herr auf Erde durchgemacht hat. Wir müssen immer vor Augen haben, welcher Preis Christus bezahlt hat, damit wir in Freiheit da uns versammeln können. So schnell vergessen wir es. 40 Schläge bekam er durch eine Peitsche. Und die römische Peitsche, es war eine mehrbändige Peitsche. Teilweise mit Nagel, auf der Ende jeder Band einen Nagel befestigt. Eine Glassplitter befestigt. Einen Stein befestigt. Und stellt euch mal vor, 40 Mal auf der Rücke. Wir klagen schon, wenn wir eine kleine Strieme haben, ja, wenn wir umfallen, oh, da habe ich eine Wunde. Bei den Kindern ist das immer so spannend, ja, dann weinen sie, ein bisschen Blut, einmal, ein bisschen Pflaster drauf und alles ist okay, ja. Aber nicht so bei unserem Herrn. Er ging diesen Weg für uns. Er hat sich schlagen lassen. Durch diesen Peitschenschlagen wurde ihm das Fleisch von den Knochen gerissen. Er bekommt dazu noch diese Dornenkrone. Das war nicht sanft auf seinen Kopf, nein. Das war hineingepresst. Sein Gesicht voll mit Blut. Man erkannte nicht mehr, wer er war. Man erkannte nicht mehr, welcher Mensch er war. So sehr hat er gelitten. Nochmal von einem Extrem zum anderen. Vers 13. Mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden. Und da in Vers 10. Er wird entstellt sein. So entstellt war sein Aussehen. Mehr als das irgendeines Mannes. Es war kein schöner Blick. Vers 15. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wieder zu einem anderen Extrem. Der Knecht, der bereit war zu leiden, der Knecht, der bereit war, sich diese ganze Tortur durchzumachen. Und wir müssen wissen, viele, welche so eine Tortur durchgemacht haben, haben es nicht überlebt. Aber er war bereit und dieser wird einen Sieg sehen. Nationen werden verändert werden. Er wird Erfolg bringen. Er ist für Sieg vorherbestimmt. Das Leiden des Dieners wird am Ende das schweigende Staunen der Führer der Welt erringen, wenn sie beginnen, den Sinn seines Leidens zu verstehen. Und es ist Paulus, der genau diesen Vers benutzt in Römer 15, Vers 20 und 21. Es ist Paulus, der diesen Vers benutzt, um zu erklären, geht hin in alle Welt. Geht dorthin, wo noch keiner diese Botschaft gehört hat. Diese Botschaft muss raus. Jesus Christus hat gesiegt am Kreuz von Golgatha. Er ist Sieger. Er hat den Preis bezahlt, damit wir leben können. Und dieser Missionsbefehl, da in Vers 15. Ja, die Gemeinde wird in der Alten Testament nicht erwähnt. Aber wir sehen ganz klar im Alten Testament, diese Botschaft des Heils wird zu den Nationen kommen. In Epheser Kapitel 3, wir nehmen es ja in der Gebetsstunde durch, Vers zu Vers, Wort zu Wort. Da haben wir gesehen, dass die Gemeinde ein Geheimnis war und ist. Die Gemeinde war in der Alten Testament nicht bekannt und die Propheten haben nur, das war ihr Ziel, es zu erforschen und sie konnte es nicht erkennen. Und in 1. Petrus, lass uns diese Verse lesen, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 9 bis 12. Entschuldigung, das sind die falschen Verse. Okay, lasst das. Petrus sagt, Engel wollen darin hineinschauen. Alle warten auf diesen Moment und sie erkannten damals noch nicht das, was Gott vollbringen wird durch Jesus Christus. Durch den Messias, der er senden wird. Durch das, was in Jesaja 53 offenbart wird. Die Nationen werden diese Botschaft bekommen. Viele Nationen werden besprengen. Über ihnen werden Könige ihren Mund schließen. Und wenn wir die Kirchengeschichte zurückschauen, erstaunlich zu sehen, wie Nationen sich als Nationen bekehren. Wie Könige sich bekehren. Wie Könige erkennen, ich brauche Jesus Christus. Wie Könige sich vor dem Herrn gebeugt haben. Wie Herrscher sich gebeugt haben. Und wo diese Botschaft hinausging. Und diese Botschaft gilt bis zum heutigen Tag. Das zweite Teil, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Jesaja stellt diese Frage, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Jesaja ist geschickt fürs Volk Israel. Aber er stellt diese Frage und er legt die Betonung auf den Unglauben Israels. Es geht immer um Israel, Achtung, ja. Sie haben der Botschaft nicht geglaubt. Dann, wenn sie dies erfüllt wird, wird keiner es glauben. Jesus wird kommen, sein Volk wird nicht glauben. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Der Arm des Herrn, ein Ausdruck für den Messias. Kapitel 51, Vers 5, da kommt es nochmal vor. Ist nahe meine Gerechtigkeit, mein Heil ist hervorgetreten. Und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich hoffen die Inseln und auf meinem Arm warten sie. Wer? Die Nationen. Sie warten darauf. In Vers 9 vom gleichen Kapitel und Vers 10: wach auf, kleide dich in Kraft, du Arm des Herrn. Wach auf wie in den Tagen der Vorzeit, wie bei den längst vergangenen Generationen, bist du es nicht, der Rahab zerhauen, der See ungeheuer durchbohrt hat? Bist du es nicht, der das Meer ausgetrocknet hat, die Wasser der großen Flut, der die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchzogen? Wer ist dieser Arm des Herrn? Jesus, der Knecht des Herrn, der Knecht Jahwe ist der Arm des Herrn, aus Jesaja 53, Vers 1. Er ist wie eine Trieb, Vers 2, vor ihm aufgeschossen, wie einen Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Dieser Vers, er zeigt auch, warum sie Unglaube hatte, das Volk Israel, damals, wo ihr Herr kam. Sie erwarteten einen anderen Messias als der, der gekommen ist. Und wir sollten uns ganz ehrlich diese Frage stellen: Welcher Messias hätten wir damals erwartet, wenn wir Juden wären? Wenn wir damals in Israel lebten, in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, in Galiläa? Es war nichts bei seiner ersten Kommen, was ungewöhnlich aussah. Ja, wir haben die Weihnachtsgeschichte, so wie wir es nennen, ja. Aber sonst war nichts Außergewöhnliches. Jesus kam aus armen Verhältnissen. Und was haben die Juden damals erwartet? Mit Recht auch. Ein König, ein nationaler Erlöser. Und wenn sie ihre Schrift kannten, mussten sie auch etwas anderes erkennen. Er kam aus armen Verhältnissen, nicht majestätisch. Seine Eltern waren jetzt nicht so, ich sage jetzt, attraktive Eltern. Seine ganze Geschichte, wie er auf der Welt kam, die ganze Leiden Marias, sein Vater als Zimmermann, ja, das war alles nicht so faszinierend, ja. Er wohnte in einem verlassenen Dorf in Galiläa, in Nazareth. Es war nicht ein Dorf, von dem man einen König erwartete. Wir lesen über Nathanael in Johannes Kapitel 1, Vers 45 und 46. Über diese jüngere Nathanael, und Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, der Sohn des Josef von Nazareth. Nathanael spricht zu ihm: Aus Nazareth kann etwas Gutes kommen? Also jeder dachte: Nein, also bitteschön. Es gibt so viele gute Orte in Judäa und Galiläa, wo ein Messias kommen kann, aber sicher nicht von Nazareth. Da gibt's nichts Spannendes und Faszinierendes. Nichts. Also für Nathanael war es ganz klar, ja. Und Nathanael war ein Mensch der Glaube im Neuen Testament. Jesus, er wuchs als ein ganz gewöhnlicher Mensch auf. Bis 30, sage ich jetzt mal so, war er bei seinen Eltern zu Hause. Ich habe Eltern gehört, die sagen: Ja, wenn mein Kind 20 ist, soll er nur mal raus, ja. Also Jesus war bis 30 zu Hause. Er wuchs bei seinen Eltern, er war seinen Eltern gehorsam. Er war so alles anders, als man von einem Erlöser, einem Messias erwarten. Er war nicht das, was das Volk Israel erwartete. Vers 3: Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihm nicht geachtet. Er, Der Knecht Gottes. Er war nicht attraktiv, so wie die Menschen es erwarteten. Dieser Vers kann man auf verschiedene Art und Weise noch auslegen. Ich kann jetzt nicht in die Tiefe hineingehen. Aber seine Erscheinung war nicht das, was die Leute erwarteten. Es war nicht das, diese Attraktivität, welche sie erwarteten. Von einem König, von einem Erlöser. Die Leute taten ihr Bestes, um ihn von dem Weg zu gehen. Oh nein, da kommt er wieder. So können wir diesen Vers verstehen. Und wir dürfen uns wirklich diese Frage stellen, welche Jesus hätten wir erwarten? Äußerlich attraktiv? Wie schnell legen wir so einen hohen Wert auf Äußerlichkeit in unserer Gesellschaft? Und wie sehr sind wir als Christen von Äußerlichkeiten, ich sage jetzt mal, bestimmen? Man sagt schnell, Kleider machen Menschen, das stimmt, aber passen wir auf als Christen, dass wir nicht so denken. Äußerlichkeiten, schauen wir auf den Status, Erscheinungsbild, familiärer Hintergrund, er kommt von dieser und dieser Familie, da muss er wohl was Besseres sein. Er hat dies und jenes studiert, ja, da muss er schon was wissen, ja, das kann wohl sein. Und wisst ihr, was faszinierend ist in der Gemeinde? Jeder in dieser Gemeinde ist einer unter Gleichen. Da gibt es keine Unterschiede schlussendlich. Keine Unterschiede. Wenn heute Morgen jemand sich in diesem Raum neu bekehrt, ist er von einem Moment zum anderen einer unter Gleichen. Kein Status, einer, der besser steht und so weiter. Wir sind einer unter viele, einer unter Gleichen. Welchen Messias hätten wir erwarten? Paulus sagt, seid meine Nachahmer gleich, wie ich Christi Nachahmer bin. So sollte wir sein, Christi Nachahmer. Wir haben 4 Evangelien, nein, 5 haben wir jetzt gesagt, ja. Wir haben 5 Evangelien, 4 im Neuen Testament, die uns das Leben unseres Herrn Jesus Christus beschreiben. Und wir tun gut daran, von Jesus zu lernen, so wie er gewandelt hat, so wie er gehandelt hat, so wie er den Armen begegnet und den Reichen begegnet. Wir tun gut daran, seinen Eifer zu erkennen. Wir tun gut daran, seine Wesen als Diener zu erkennen. Eine große Not in der Gemeinde heute, wir haben keinen Diener mehr. Es ist eine Not. Jesus sagt im letzten Abendmahl, er wäscht die Füße seiner Jünger. Keiner der Jünger wollte es machen. Keiner dachte von sich selber, ich mache diese Aufgabe. Und der Herr, der Knecht des Herrn, der Knecht Jahwe, sag es mal so, Gott wäscht die Füße seiner Jünger. Wollen wir nicht Nachahmer Christi werden? Wollen wir nicht so sein wie Christus? Welcher Christus erwarten wir? Wie verstehen wir Christus? Das dritte Punkt, für wahr, er trug unsere Krankheit. Vers 4 bis 6. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm und unsere Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandern uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Diese Verse sind faszinierend. Diese Verse zeigen der ganzen Menschheit, warum Jesus Christus gestorben ist. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Wir haben Gott nicht gesucht. Römer Kapitel 3 sagt Paulus, es gibt kein Gerechter, auch nicht einer. Keiner ist gerecht vor Gott. Du magst noch so gut sein. Du magst vielleicht als Mensch gute Taten tun. Aber vor Gott kannst du nicht gerecht sein. Und das Vers 6 stimmt auch für dich. Du irrtest dich umher wie eine Schafe. Aber der Herr in seiner Gnade, er ruft dich, komm zu mir. Der Herr hat sich geopfert, damit du leben kannst. Aber trotzdem, wir müssen diese Verse betrachten vom Standpunkt Jesajas. Und es geht da noch um etwas anderes. Jesaja schreibt diesen Text in Vergangenheitsform. Jesaja schreibt diesen Text in Vergangenheitsform, und das ist sehr wichtig. In Johannes 1, Vers 11, da steht, er kam in das Seine, und die Seine nahmen ihn nicht an. Wer sind das die Seine? Das Volk Israel. Jesus Christus kam für sein Volk Israel. Mit einem Ziel, dass durch seine Kommen ein Segen kommt für alle Nationen, so wie Gott auch Abraham schon verheißen hat. Durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. 1. Mose 12, Vers 3. Durch dich. Aber diese Verse stehen in Vergangenheit vor. Und die Seine sind das Volk Israel. Er kam für das Volk Israel, damit er sie segnet, damit er sie erlöst. Und in seinem souveränen Plan kam er für Erlösung aller Nationen. Aber nochmal, diese Verse stehen in Vergangenheitsform. Also Jesaja schreibt über jemand, also er prophezeit eigentlich. Er schreibt über jemand, über ein Volk, das in der Zukunft, in der Vergangenheit zurückschauen. Und sie schauen auf was? Auf Jesus Christus. Sie schauen zurück. Und wisst ihr, diese Verse sind sehr traurig. Weil es geht ums Volk Israel. Der in Zacharia 12, Vers 10, lasst uns es öffnen. In Zacharia 12, Vers 10. Zacharia 12, Vers 10. Da geht es um die Ausgießung des Geistes, dann, wenn der Herr wiederkommt für sein Volk. Und wir lesen Vers 10, aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Wer weint? Das Volk Israel weint. Warum weinen sie? Weil sie genau das weinen werden. Sie werden genau diese Verse aus Jesaja 53 beten. Jesaja prophezeit, dies wird das Volk Israel einmal sagen. In der Zukunft. Zurückschauen auf den Kreuz von Golgatha. Sie werden erkennen, unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das müsst ihr wissen. Bis heute ist das allgemeine Verständnis im Judentum, nochmal, das allgemeine Verständnis im Judentum, auf Jesus kam die Strafe Gottes. Aber einen Tag werden sie erkennen und weinen. Sie werden erkennen, wer er wirklich ist. Und sie werden erkennen und sagen, doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Sie werden weinen, weil sie erkennen, 2000 Jahre Nein zu Jesus. 2000 Jahre Nein zu unserer Erlöser. 2000 Jahre Nein zu den Propheten. Nein zum Wort Gottes. Alles ist da. Alles ist da. Und wir haben Nein gesagt. Wir wollten unseren eigenen Weg gehen. Sie werden zurückschauen auf Generationen zurück und über sie weinen, weil sie es nicht erkannten. Und diese Botschaft gilt auch uns. Diese Botschaft gilt uns. Nächster Teil, er tat seinen Mund nicht auf, Vers 7 und 9. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Wegen der Vergehen seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Jesus Christus wird misshandelt. Der Knecht des Herrn wird misshandelt. Und wie reagiert Jesus? So ganz anders, als irgendein Mensch reagieren würde. Und auch diese Verse zeigen nochmal, das ist keine Rede zum Volk Israel. Die vorige Verse haben wir ja gesehen. Er ist ja gestorben wegen des Volk und so weiter. Und auch da, er wurde misshandelt. Er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Er reagiert nicht. Er kämpft nicht dagegen. Er kämpft nicht dagegen. Er konnte, oh ja. Er beugt sich. Wie ein Schaf, das zum Schlachtbank geführt wird. Kein Ton. Wie schnell probieren wir uns zu verteidigen? Wie schnell verteidigen wir uns, wenn wir beschuldigt werden wegen unserer Glaube? Wisst ihr, wir wissen nicht, was morgen kommt. Es kann sein, dass eine Zeit kommt, dass auch wir für unsere Glaube stehen müssen und verfolgt werden. Ja, wir müssen auch jetzt für unsere Glaube stehen. Es kann sein, dass es eine Zeit kommt, dass wir nicht mehr alles verkündigen können da oben auf dem Kanzel. Und was dann? Viele unserer Geschwister im Glaube werden verfolgt. Sie sind ein Teil des Leidens Christi geworden. Und Paulus sagt, es ist ihnen zu Ehre. In Bezug auf sich selber sagt er das, ja. Wie reagieren wir, wenn wir unter Verfolgung kommen? Lass uns ein Vorbild nehmen von unserem Herrn Jesus Christus. Er ist der Weg gegangen, ohne zu diskutieren. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber in einem Reichen ist er gewesen, in seinem Tod. Wo hat man die Gottlosen damals begrabt? In Jerusalem. Im Tal Hinnom. Man hat sie nichts anderes als im Tal Hinnom hineingeschmissen. Da war dieser ewige Feuer und das war der Platz für Verbrecher. Das war der Platz, wo man Verbrecher, ich sage jetzt mal, begrabt hat. Aber nein, er bekam sein Grab, ein Grab einer Reiche. Warum? Es war so wichtig, dass er so begraben wird. Ein Beweis seiner Auferstehung. Jesus Christus muss auferstehen. Es war eine Botschaft für alle, wenn der Grab leer ist. Ich denke, einer der schönsten Momente in einem Besuch in Israel ist den Gartengrab. Es mag sein, dass es nicht der Platz ist. Ist es wahrscheinlich auch nicht. Aber ihr geht in diese Grab nach unten und da ist dieses Schild, wo sagt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das leere Grab, das Beweis seiner Auferstehung. Sie wollte ihn exekutieren und unter Verbrecher begraben. Er bekam aber das Grab einer Reichen. Beweis seiner Auferstehung. Der Grab ist leer. Vers 10 und 12 bis 12. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängert und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich in den Verbrechen zählen ließ. Er aber hat die Sünder viele getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Für die Verbrecher Fürbitte getan. Es war Gottes Wille. Nochmal Vers 10 ist hart. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Verstehen wir diese Gedanken? Was dort am Kreuz von Golgatha wirklich passiert ist? Dass Gott, er wollte, dass Jesus Christus zerschlagen wird. Ich habe aus einem Buch von Erwin Lutzer, ein sehr gutes Buch. Es geht um seine schwerste Stunde. Ihr könnt es auch am Büchertisch kaufen. Ich kann es wirklich empfehlen. Ich lese einen kurzen Abschnitt. Nur am Kreuz sehen wir die Liebe Gottes, ohne jede Unklarheit. Hier greift er am weitesten aus. Hier sehen wir seinen ehrgeizigstes Rettungsbemühen. Gott selbst kam auf unsere Seite der Kluft, war bereit für uns und mit uns zu leiden. Auf Golgatha ging seine Liebe in unmissverständlicher Klarheit und Heiligkeit über der Welt auf. Hier haben wir schließlich Grund zu glauben, dass ein echtes Zusammentreffen zwischen Gott und Mensch stattgefunden hat. Am Kreuz prallten Gottes unbeugsame Heiligkeit und seine grenzenlose Liebe aufeinander. Und mit einem qualvollen Angstschrei werden wir erlöst. Hier ist die Sünde mit all ihren Schrecken und die Gnade mit all ihren Wunden am Kreuz von Golgatha. Jesus Christus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort am Kreuz von Golgatha. Und wir lesen Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen, dort am Kreuz von Golgatha, wie es da beschrieben ist. Hat Gott seine Heiligkeit offenbart, dass er keine Sünde tolerieren kann. Und wiederum offenbart er uns seine Gnade. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. So sehr hat Gott uns geliebt. Und in Jesaja offenbart Gott seinen Heilsplan für Israel und für alle Nationen. Der Tod des Knechtes Herrn war kein Zufall. Es war Gottes ewiger Plan. Und er wird Nachkommen sehen. Er ist auferstanden. Er wird Nachkommen sehen. Wie wir lesen in Kolosser 3, Vers 10, da ist weder Grieche noch Jude, beschneiden noch unbeschnitten sein, Barbar, Skite, Sklave, Freier, sondern Christus allen in allen. Christus alle in allen. Ich möchte auch jetzt diese Frage stellen. Was ist Christus dir? Wenn du diesen Plan Gottes siehst, wenn du siehst, was Christus Jesus für dich vollbracht hat, was heißt das für deinen Alltag? Wenn du verstehst, welcher hohe Preis Gott der Vater bereit war zu bezahlen. Welcher Leiden Jesus Christus bereit war zu gehen, damit wir leben können. Wenn du heute noch kein Kind Gottes bist, komme heute zu Jesus. Morgen kann es zu spät sein. Komme heute zu Jesus, erkenne, wenn Jesus Christus sagt, es ist vollbracht. Wenn Jesus Christus sagt, warum hast du mich verlassen? Erkenne, welchen Preis er bezahlt hat. Erkenne, er ruft dich, komm zu mir. Komm zu mir. und werde mein Kind. Er liebt dich. Er hat dein Leben, sein Leben geopfert, damit wir leben können. Missachte diese Gnadebotschaft Christi nicht. Sag heute Ja zu ihm. Und wenn du ein Kind Gottes bist, sag heute Ja. Ich will ganz dir gehören. Amen. Möchtest du mit uns beten? Herr, wir können nur staunen über all das, was du für uns vollbracht hast. Vater, wir können nur staunen über deinen Plan für uns Menschen. Wie du deinen Sohn auf Erde geschickt hast, damit wir leben können. Damit wir ewig diese Gemeinschaft mit dir haben können. Herr, diese Verse, sie sind so tief, aber auch so erschreckend. Weil wir erkennen, welcher Preis du bezahlen musstest, damit wir leben können. Wir erkennen, wie schlimm die Sünde ist. Und darum musst du auf diese Erde kommen. Herr, vergib uns, wo wir diese Gnadewerk missachtet haben. Vergib uns, wo wir diese Gnadewerk einfach hinweggingen. Wo wir zufrieden waren mit unserem christlichen Leben und wir vergessen haben, dass wir Christi Nachahmer sein sollen. Dass du uns befreit hast von dieser Welt und wir müssen nicht mehr gleich sein dieser Welt. Herr, lerne uns, was es heißt, dein Nachahmer zu sein. Herr, du hast deinen Geist in uns geschenkt. Und lass diesen Geist lebendig sein in uns. Und vergib uns, wo wir deinen Geist betrübt haben. Jeder Einzelne persönlich. Aber Herr, ich komme vor dir. Wir kommen vor dir als Gemeinde. Und flehen dich an für all die, wo heute in diesem Raum sind und dich noch nicht kennen. Wir flehen vor dir für all die, wo Mitläufer sind. Aber noch nie erkannt haben, was du für sie vollbracht hast. Wir beten für die, wo deine Gnade missachten. Für die, wo lang dabei sind, aber dich noch nie erkannt haben. Herr, geh du ihnen nah. Bis sie zu dir kommen und Ja sagen. Sie erkennen, welche Sünder sie sind und Ja sagen zu dein Erlösungswerk und du Besitz nehmen kannst über ihre Leben. Herr, wir danken dir für dein Erlösungswerk, welches du dort am Kreuz von Golgatha vollbracht hast. Wir beten jetzt auch für dein Volk Israel. Herr, wir sehen, wie die Gemeinde in Israel auch wächst, wie Juden sich bekehren. Aber dieses Wort gilt ihnen. Und lasst, dass dieses Wort, Jesaja 53, in Israel lebendig wird. Aber auch da in der Schweiz, in Deutschland und überall, wo dein Wort verkündet wird. Dass diese erlösende Botschaft lebendig wird und Menschenherz verändert. Danke, Herr, für deine Geduld, Liebe und Gnade, Herr. Amen.